Ja, einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, im Kreise so vieler Damen hier zu befinden und gemeinsam mit Ihnen gefrühstückt zu haben. Herzlichen Dank für die Einladung, hierher zu kommen. Ich bin sehr gerne hierher gekommen, weil wir über einige Fragen heute Morgen ein Stück weit nachdenken wollen. Ich sollte zunächst einige Bücher vorstellen, das will ich gerne tun, zumal ich sie selbst geschrieben habe. Fangen wir mit dem billigsten an. Wenn Tiere reden könnten, das kostet nämlich gar nichts, das ist ein Verschenkexemplar. In diesem Buch erzählen Tiere von sich selbst, wie der Schöpfer sie gemacht hat. Warum zum Beispiel der Wal 3000 Meter tief tauchen kann, ohne die Taucherkrankheit zu bekommen. Oder die Kolibakterien, die wir jetzt millionenfach in unserem Darmtrakt haben und die uns helfen, das Frühstück zu verdauen. Wie machen die das? Wie fahren die dort? Die haben einen Antrieb mit 6 Elektromotoren. Das wird hier im Einzelnen alles beschrieben. Mehr über den Menschen erfahren Sie in diesem Buch Faszination Mensch. Das ist ein Buch mit vielen Farbaufnahmen, also ein Bildband, aber mit viel Text, wo wir viele Details über den Menschen erfahren, aber auch über das Wesen des Menschen. Was ist der Mensch und was ist seine Zielbestimmung? Das wird auch in diesem Buch behandelt. Können Sie gut als Weihnachtsgeschenk auch weitergeben. Dort ist sehr viel Information enthalten. Dann dieses Buch Fragen, die immer wieder gestellt werden. Das ist so ein Bockwurstbuch, sage ich immer. Das kostet nämlich 1,90 Euro. So viel wie eine Bockwurst. Jetzt muss man sich entscheiden, ob man lieber eine Bockwurst essen will oder dieses Buch kaufen will. In diesem Buch sind etwa so 60 Fragen gestellt, die also wirklich vor Ort gestellt worden sind. Da ist keine theoretische Frage dabei und sie werden kurz beantwortet. Dieses Buch gibt es inzwischen in der 18. Auflage in Deutsch und ist in 15 verschiedene Sprachen inzwischen übersetzt worden. Dann ein Buch, was uns heute sehr viel zu schaffen macht oder eine Fragestellung, das ist die Evolution. Und zu diesem Thema gibt es das Buch In 6 Tagen vom Chaos zum Menschen. Da wird erklärt, was ist Leben? Gibt es Leben außerhalb dieser Erde? Man ist ja immer auf der Suche, ob es Leben auf dem Mars gibt und solche Fragestellungen. Gibt es UFOs? All diese Fragen werden hier gestellt. Und wie ist das überhaupt mit der Evolution zu sehen? Und das Letzte ist ein Hinweis, ein Andachtsbuch, das erscheint jedes Jahr neu mit neuen Themen. Für jeden Tag eine kurze Andacht. Leben ist mehr und dieses kostet 4 Euro. Also ein super Sonderpreis, ist nur möglich durch die sehr hohe Auflage von über 100.000 jedes Jahr. Und oft stellt man fest, es ist zu wenig, was da gedruckt worden ist. Das ist von etwa 30 Autoren geschrieben. Ja, wir haben sehr viele Fragen und die Frage stellt sich, wer beantwortet unsere Fragen? Es war noch zur Zeit der Sowjetunion, da hat man die Fragen an Radio Jerewan geschickt. Und Radio Jerewan hat dann immer so geantwortet, im Prinzip ja, aber es war dann immer irgendwie doch anders. Und so kam eines Tages eine Frage an Radio Jerewan, stimmt es, dass Bauer Pavlov aus Moskau in der Lotterie einen Lada, also das dort übliche Auto, in der Lotterie gewonnen hat? Antwort von Radio Jerewan, im Prinzip ja, nur es war nicht in Moskau, sondern in Leningrad. Und es war auch nicht ein Auto, sondern ein Fahrrad. Und das Fahrrad hat er nicht gewonnen, sondern es wurde ihm gestohlen. Wir werden also unsere Fragen auch heute Morgen nicht an Radio Jerewan senden, sondern wir suchen Antworten, die verbindlich sind. Das Thema heißt ja 10 Argumente für den Unglauben. Sie haben richtig gehört, nicht für den Glauben, sondern für den Unglauben. Was soll das heißen? Viele unserer Zeitgenossen haben Fragen. Und diese Fragen sind kritisch zum Glauben gestellt. Sie sagen, ich kann das nicht glauben, was da so gesagt wird. Und sie argumentieren auf ihre Weise für den Unglauben. Ich möchte diese Fragen einmal ernst nehmen, die da so gestellt werden, und möchte einmal heute Morgen 10 solcher Fragen nachgehen und darauf antworten. Ich gehe davon aus, dass die meisten Fragen, die wir haben, echte Fragen sind. Das bewegt uns wirklich, wir wollen es wissen. Es gibt einige Zeitgenossen, solche kenne ich auch, hin und wieder trifft man solche, die wollen mit ihrer Frage eigentlich der Antwort abwehren. Das gibt es auch. Aber normalerweise haben wir wirklich viele Fragen mitgebracht und wir suchen darauf eine Antwort. Ich bekomme sehr viele Briefe und vor einiger Zeit bekam ich einen Brief, der war 400 Seiten lang. Der Mann hatte noch keinen PC, er hat also mit der Schreibmaschine geschrieben. Und als er so etwa auf Seite 200 angekommen war, da schreibt er, jetzt wird mein Farbband immer schwächer. Ich muss gerade mal das Farbband wechseln, aber dann geht's wieder mit kühnem Schwung weiter. Und so schrieb er und schrieb er und er schrieb sich alle Fragen von der Seele. Und als er dann so etwa auf über Seite 400 angekommen war, da schreibt er, jetzt ist dieser Brief doch ein wenig länger geworden als ursprünglich geplant. Er hatte im November angefangen und ab April war der Brief fertig. Wir sehen viele Fragen. Nur, wer beantwortet uns die Fragen? Ich habe mir 10 solcher Beispiele herausgesucht. Das sind alles Fragen, die mir so gestellt worden sind. Und darauf möchte ich eine Antwort geben. Eine dieser Fragen lautet, und damit möchte ich anfangen, die Bibel ist ja auch nur von Menschen geschrieben. Also irgendwann einmal vor ein paar tausend Jahren haben Leute über eine Frage nachgedacht und dann haben sie so aus ihrem Wissen heraus das geschrieben. Also es sind rein menschliche Antworten. Und dann sagen viele Zeitgenossen heute im 21. Jahrhundert, in der Bibel stehen viele Dinge drin, die man heute absolut nicht mehr verstehen kann. Da ist die Rede von einer Jungfrauengeburt, da ist die Rede von der Auferstehung der Toten, wie man sich das vorstellen, wie geht das eigentlich? Und da ist die Rede im Buch Josua, Sonne, stehe still. Dann bleibt die stehen. Wie kann man sich das vorstellen? Ist ja nicht zu fassen. Und so lauten dann diese Argumente. Und die Konsequenz ist, dass die Leute sagen, das ist ein rein menschliches Buch und darum auch belanglos. Und das stimmt. Wenn die Bibel ein von Menschen erdachtes Buch ist, dann ist die Bibel nicht mehr wert als das, was die Philosophen geschrieben haben oder irgendwelche Dichter und Denker. Dann ist das zwar Literatur, man kann das mal lesen, man kann es aber auch absolut beiseite tun. Wenn aber die Bibel doch nicht von Menschen ist, sondern von Gott, dann hat alles eine Relevanz für uns. Dann ist es auch für uns heute Morgen von großer Bedeutung, dass wir das, was dort steht, zur Kenntnis nehmen und unser Leben danach ausrichten. Wenn wir die Bibel beurteilen wollen, ist es wichtig, zunächst einmal die Frage zu stellen, wie will die Bibel denn selbst verstanden sein? Was ist das Anliegen der Bibel selbst? Und da erfahren wir, und so sagt es Paulus im Galaterbrief, Kapitel 1, Vers 12, denn ich habe es von keinem Menschen empfangen, noch gelernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Paulus hätte sagen können, ich habe studiert bei dem bekannten Professor Gamaliel und von dem habe ich das alles. Nein, das sagt er nicht. Er sagt, ich habe es bekommen durch eine Offenbarung von Jesus Christus. Also eine ganz andere Informationsquelle. Im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 16, da lesen wir, denn alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und jetzt kommt noch ein dritter Autor hinzu, von dem lesen wir im 2. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 21, denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht, sondern von dem Heiligen Geist getrieben haben Menschen im Namen Gottes geredet. Jetzt haben wir 3 Autoren zusammen, Gott, der Vater, sein Sohn Jesus Christus und der Heilige Geist. Das sind die eigentlichen Autoren der Bibel. Gott hat Menschen benutzt, um das aufzuschreiben. Von Gott selbst ist fast gar nichts geschrieben worden, nur die 10 Gebote auf steinernen Tafeln. Sonst hat Gott nie geschrieben. Jesus auch nicht. Er hat nur einmal in den Sand geschrieben und wir wissen nicht, was er da geschrieben hat. Also alles hat Gott treuen Menschen anvertraut, die es aufgeschrieben haben. In Jesaja 55, Vers 8, da lesen wir, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Hier macht uns Gott deutlich, dass wir seine Gedanken im Letzten, im Tiefsten nicht verstehen können. Vieles ja, das meiste schon. Aber wenn wir in die Tiefe gehen, werden wir Dinge erkennen, die wir letztlich nicht begreifen können. Und daran sehen wir, das sind Gedanken, die sind über unsere Gedanken. Das sind Gottes Gedanken. Das finden wir auch in seinen Werken, in der Schöpfung. Er ist ja auch der Autor der Werke der Schöpfung. Was wir heute gefrühstückt haben, egal was wir heute zu uns genommen haben, ist einmal alles über den Prozess der Photosynthese hinweggegangen. Also das, was in einem Blattgrün stattfindet, die Umwandlung von Lichtenergie in chemische Energieträger. Und so ist alles einmal über diesen Prozess gelaufen. Bis heute, im 21. Jahrhundert, verstehen wir diesen Prozess fast gar nicht. Wir kennen ein paar Grundgleichungen, aber das ist alles. Genial gemacht, auf kleinstem Raum, in jeder Zelle eines Grashalmes findet sie statt. Kein Chemiker, kein Verfahrenstechniker könnte es auch nur ansatzweise nachbauen. Unvorstellbar genial. Wir sehen also, Gottes Gedanken sind weit oberhalb unserer Gedanken. Das ist erstmal ganz Wichtiges, was wir daraus erkennen können. Wir haben viele Fragen und es stellt sich die Frage, wer kann uns unsere Fragen beantworten? Kann das die Philosophie? Nun, der bekannte Karlsruher Philosoph Hans Lenk hat gesagt, die Philosophie gibt selten inhaltliche Lösungen. Sie ist ein Problemfach, kein Stoff- und Ergebnisfach. Für die Philosophie ist eine neue Problemperspektive wichtiger als die Teillösung einer überlieferten Frage. Das heißt, die Philosophen produzieren nur neue Fragen, aber sie geben uns keine Antworten. Es hat mal jemand das pointiert, so zum Ausdruck gebracht, Philosophie ist der Versuch, in einem dunklen Zimmer eine schwarze Katze zu fangen, die gar nicht drin ist. Treffend formuliert. Von der Philosophie können wir es nicht erwarten, aber wie sieht es aus mit der Naturwissenschaft? Die Naturwissenschaft kann nur messen, Daten sammeln und aus den Daten Schlussfolgerungen ziehen. Die Naturwissenschaft kann uns die entscheidenden Fragen, die wir haben, woher kommen wir, wohin gehen wir, warum gibt es Leid in dieser Welt, alle diese Fragen, die uns bewegen, kann die Naturwissenschaft überhaupt nicht beantworten. Es ist unmöglich. Wie eben die meisten Fragen, die uns zutiefst brennend interessieren, von den Naturwissenschaften gar nicht beantwortet werden können. Ich las neulich einen Artikel mit der Überschrift Privileg der Tiere, Geburt ohne Leid. Und da beschreibt der Biologe die Geburt der verschiedenen Tiere. Und er sagt, bei der Giraffe sieht das so aus. Das neugeborene Giraffenkalb fällt aus über 2 Metern Höhe. Trotzdem verläuft die Geburt meist völlig undramatisch, voller Ruhe und Gelassenheit. Dann kommt er zum Gnu und er sagt, die hochträchtige Gnu-Kuh zieht mit ihrer Herde weiter. Erst unmittelbar zu Beginn der Geburt sondert sie sich etwas von der Herde ab. Sie gebiert das große, sehr weit entwickelte Junge ohne Hast und Klagen, leckt es trocken, massiert es und hilft dem starksigen Kalb, wenn nötig, auf die Beine. Den Rest besorgt das Neugeborene selbst. Der eigentliche Geburtsvorgang dauert nur ein paar Minuten. Doch auch diese Zeitspanne kann zu lang sein, wenn Gefahr droht. Dann unterbricht das Gnu einfach und läuft weiter. Bis das schon halb herausschauende Kalb an sicherer Stelle gesetzt werden kann. Dann beschreibt er es, wie es bei den Seelöwen geht und bei vielen anderen Tieren. Und das geht alles so problemlos. Und dann stellt er die Frage, warum ist das beim Menschen so grundlegend anders? Warum gerade bei diesem Spitzenprodukt der Evolution, wie er meint, der Krone der Schöpfung, da geschieht das mit sehr viel Schmerzen? Ist da etwas in der Evolution schiefgelaufen? So stellt er die Frage. Er kann keine Antwort geben, er weiß sie nicht und er kann sie auch nicht geben, denn diese Antwort liegt jenseits des Bereiches der Naturwissenschaften. Diese Antwort kann uns nur Gott selbst geben. Und er tut das. Und ich staune manchmal, wie das in einem einzigen Vers zum Ausdruck kommt. Als Folge der Sünde hatte Gott zu Eva gesagt, ich will dir viel Schmerzen schaffen, wenn du schwanger wirst. Du sollst mit Schmerzen Kinder gebären. Das ist der Grund. Das kriegen wir durch keine Naturwissenschaft raus. Das kann uns kein Gynäkologe erklären, kein Biologe, niemand. Wir sehen also, die entscheidenden Antworten finden wir in der Bibel. Es kommt nur darauf an, dass wir es auch akzeptieren. Und je mehr wir die Bibel lesen, umso mehr stellen wir fest, dass die Bibel ein vertrauenswürdiges Buch ist, dem man glauben kann. Und zwar allem. So wie Paulus es auch gesagt hat, ich glaube allem, was geschrieben steht. Und Jesus betet in Johannes 17, Vers 17 zum Vater und sagt, dein Wort ist die Wahrheit. Die Bibel, sehen wir daran, ist das einzige Buch der Weltgeschichte, das wir überhaupt haben, das vollständig wahr ist. Es gibt kein zweites Buch, von dem das so gesagt werden kann. Nur von der Bibel. Darum sollten wir alle eine Bibel haben und fleißig darin lesen. Dann sind wir die bestinformierten Leute der Welt. Ich komme zu einem zweiten Argument. Der Mensch stammt doch auch nur vom Affen ab. So sagen wir das im Volksmund. Wissenschaftlich formuliert würde man sagen, Affen und Menschen haben gemeinsame Vorfahren. Und das ist die Idee der Evolution, die vorwiegend von Darwin in die Welt gesetzt worden ist. Die Frage ist, ob das wirklich so sein kann. Kann der Mensch, um es jetzt so volksmundmäßig zu sagen, vom Affen abstammen? In dieser Frage ist es zunächst einmal gut zu fragen, was denn die Affen davon meinen. Was sagen die uns dazu? Da hat jemand ein Gedicht geschrieben und da wird das sehr genau auf den Punkt gebracht. Da heißt es, drei Affen saßen im Kokosnussbaum, wo öfter zusammen sie kommen. Da lausen sie sich und erzählen dabei, was sie erlebt und vernommen. Der eine sagt, was ich heute gehört, das macht mir heftig zu schaffen. Es gibt nämlich Menschen, die sagen ganz frei, sie stammen ab von uns Affen. Nein, so eine Schande für unser Geschlecht, es will mir den Schlaf noch rauben. Die anderen sagten, das kann doch nicht sein, kein Affe würde das glauben. Sieh dir das Treiben der Menschen doch an, besonders der weißen Rassen. Wer hat denn von Affen jemals gehört, dass einer sein Weib hat verlassen? Auch gab's noch nie eine Affenfrau, die ihre Kinder ließ laufen, damit sie Geld sich verdienen kann, um unnützes Zeug zu kaufen. Und trotz ihres vielen Reichtums und Geld reicht's ihnen kaum noch zu Kleidern. Die Röcke so kurz und die Hosen so eng, als fehlt es am Stoff und am Schneidern. Auch gibt's keine Affen, die so wie der Mensch rauchen und sich betrinken, die in Maschinen fahren umher mit Rattern und Puffen und Stinken. Entrüstet hoben die Affen das Haupt und rückten näher zusammen. Nein, wenn auch der Mensch gescheit zu sein glaubt, Von uns kann er nicht abstammen. Soweit einmal die Meinung der Affen. Aber schauen wir uns das Ganze einmal etwas naturwissenschaftlich an. Und dann stellen wir fest, dass es einen riesigen Unterschied gibt, eine tiefe, weite Kluft zwischen dem Tierreich und dem Menschen. Der ist unvorstellbar groß. Nur wir Menschen haben die Gabe der Sprache. Kein Tier kann sprechen, kann Gedanken formulieren. Wir können lachen, weinen und beten. Wir haben ein Gewissen, wir haben die Fähigkeit zum Denken. Ja, wir können kreativ denken und kreativ gestalten. Wir können lesen und wir können schreiben. Das kann kein Wal, kein Delfin und auch keine Ameise. Wir sind geschichtsfähig, das heißt, wir betrachten unsere Geschichte und können Schlussfolgerungen daraus ziehen. Wir haben die Frage nach kausaler Welterklärung. Wir wollen wissen, warum das so ist. Warum ist dies so und jenes anders? Der entscheidende Punkt, warum der Gedanke der Evolution überhaupt nicht funktionieren kann, ist die Information. Das konnte Darwin gar nicht wissen, das wissen wir heute, dass in unseren Zellen sehr viel Information gespeichert ist in den sogenannten DNS-Molekülen. Das ist die höchste Informationsdichte, die wir überhaupt kennen. Würden wir einen Stecknadelkopf von diesem Material haben und Taschenbücher darin speichern, solche Taschenbücher, ich nehme mal etwas Größeres, so ein Taschenbuch in einem Stecknadelkopf von solchem Material. Was meinen Sie, wie hoch der Bücherstapel sein kann, den man speichern kann nach der Methode wie im DNS-Molekül? Wie viele Bücher könnten wir unterkriegen? Wer will mal so eine Zahl mir zurufen? Wie viel Meter, Kilometer, egal was? Wie? 7 Kilometer. Oder wie? Ja? Ja, eine gute Zahl, 7 Kilometer. Ich habe es mal ausgerechnet. Die Entfernung von der Erde bis zum Mond, das sind 384.000 Kilometer. Der Bücherstapel kann noch 500 Mal höher sein. Ja, nicht neu, ja. Den kann man speichern in einem Stecknadelkopf. Wir wissen heute, aufgrund der Naturgesetze der Information, Information kann niemals in der Materie von selbst entstehen. Unmöglich. Information braucht immer einen intelligenten Urheber. Die Evolutionslehre ist so angelegt, dass sie, so wird gesagt, dass alles in der Materie selbst entsteht und abläuft. Ein Urheber wird grundsätzlich abgelehnt. Also diese Geschichte der Evolution kann man ganz getrost in den Mülleimer der Weltgeschichte werfen. Da ist nichts dran, was wir glauben können. Schon die Grundprinzipien versagen. Das ist also eine völlig daneben liegende Lehre, die heute überall verbreitet wird. Hier müssen wir ganz grundlegend in unserem Denken aufräumen und dieses zu den Akten legen. Noch besser, es wegwerfen. Ich will mal ein Beispiel herausgreifen, woran man deutlich auch erkennen kann, nur an einem einzigen Detail, dass Evolution überhaupt nicht funktionieren kann. Lebensentscheidend ist für uns, dass wir in unserem Blut ein Molekül haben, oder ganz viele sogar, das sind die Hämoglobinmoleküle. Die Hämoglobinmoleküle haben die Eigenschaft, Sauerstoff aufzunehmen aus der Luft und das überall an alle beliebigen Stellen des Körpers hin zu transportieren und von dort CO2 mitzubringen und dass es in der Lunge wieder abgegeben wird, dass wir es ausatmen können. Ein sehr genial konstruiertes Molekül, das diese besondere Eigenschaft hat, genau abgestimmt zu sein auf den Sauerstoffgehalt unserer Luft. Wie funktioniert das? Dieses Molekül hat ein Zentralmolekül und da sind 4 Bänder angeordnet. Und diese Bänder bestehen aus verschiedenen Aminosäuren, die eine lange Kette bilden. Und jetzt kann man sich vorstellen, das ist also ein chemisch gesehen ein Tetramer. Stellen wir uns vor, wir hätten diese Beine langgezogen mit den Aminosäuren Und dann würden wir das loslassen. Was würde das machen? Das würde im Raum eine ganz bestimmte Form annehmen. Es würde sich wie ein Wollknäuel irgendwie knäueln. Aber diese Knäuelung, diese Form im Raum, diese Faltung, wie wir das nennen hier, wissenschaftlich, hat eine ganz bestimmte Lage im Raum, und zwar so, dass es abgestimmt ist auf den Sauerstofftransport, der nötig ist. Wenn sich das irgendwie anders falten würde, würde das nicht passen zum Sauerstoffgehalt der Luft. Es muss also chemisch gesehen exakt so konstruiert sein und nicht anders. Würden wir einige Aminosäuren in der Kette verändern, würde es nicht mehr funktionieren. Das wäre der sichere Tod für uns, weil wir nicht genug Sauerstoff kriegen würden. Aber jetzt kommt etwas sehr Geniales noch hinzu. Während der Embryonalentwicklung wird ein anderer Sauerstoffgehalt benötigt. In den ersten 3 Monaten der Embryonalentwicklung wird ein anderer Sauerstoffgehalt benötigt. Was hat der Schöpfer gemacht? Er hat ein Hämoglobinmolekül konstruiert, das passend ist, genau zu jenem Bedarf. Das ist chemisch ganz anders aufgebaut. Und die ganze Produktion an Hämoglobinmolekülen, die ganze Maschinerie, die das macht, ist umgestellt worden oder eingestellt worden auf diese spezielle chemische Formel. Jetzt kommt etwas anderes hinzu. Nach dem 3. Monat ändert sich noch einmal der Sauerstoffbedarf. Was hat der Schöpfer gemacht? Es geschieht, dass in der chemischen Produktion dieser Fabriken, die das herstellen, ein ganz anderes Hämoglobinmolekül hergestellt wird, mit einer anderen Faltung im Raum, passend zu dem Sauerstoffgehalt, der dann transportiert werden muss. Und dann läuft das bis kurz vor der Geburt. Kurz vor der Geburt aber ist das so eingerichtet, dass bereits dann die Produktion des Hämoglobinmoleküls stattfindet, wie wir es jetzt als Erwachsene gebrauchen. Sodass also zum Zeitpunkt der Geburt schon 80-90% des sogenannten adulten Hämoglobins schon vorhanden ist. Und dann kann die Geburt geschehen und in unserer Luft passt das. Jetzt müssen wir uns einmal vorstellen, wenn jetzt zu irgendeinem Zeitpunkt während der Embryonalentwicklung nicht das richtige Hämoglobinmolekül fertig wäre, produziert würde, wäre das der sichere Tod. Die Evolution sagt, es wird alles durchprobiert, alle Möglichkeiten, bis das Richtige gefunden ist. Aber es ist niemand da, der das aussucht, der das macht. Sodass also gleich von Anfang an gar kein Leben sein könnte. Weil ja gar nicht das richtige Hämoglobinmolekül da ist. Sie sehen schon, an so einfachen Beispielen kann man zeigen, dass das System Evolution überhaupt nicht funktioniert. Gar nicht. Werfen Sie das getrost weg und gehen Sie den Weg der Schöpfung. Diese Sache mit dem Hämoglobinmolekül und noch andere Details sind in diesem Buch Faszination Mensch näher erklärt. Wer sich also etwas tiefer damit auseinandersetzen will. Ich komme zu einem weiteren Argument, das oft genannt wird. Das ist, es gibt so viel Leid in dieser Welt. Und die Logik ist dann, weil es so viel Leid in der Welt gibt, kann es nicht sein, dass das ein Gott zulässt, und zwar ein Gott, der von in der Bibel noch sagt, er sei ein Gott der Liebe, der auch zudem noch allmächtig ist. Das passt nicht zusammen. Und dieses Argument habe ich sehr, sehr häufig gehört. Es ist auch was dran an diesem Gedanken. Nur bei diesem Gedanken wird Entscheidendes weggelassen. Das Entscheidende nämlich ist, dass Gott den Menschen geschaffen hatte, ihn in den Garten Eden gesetzt hatte, wo er alles hatte im Überfluss, alles und reichlich. Und Gott hatte gesagt, von diesem einen Baum sollt ihr nicht essen. Wenn ihr das tun werdet, werdet ihr des Todes sterben. Ja, die tun das. Das ist ungefähr so, als wenn ich jetzt hier auf dem Tisch eine Schale hinlegen würde mit Zyankali-Kugeln, die sind hochgiftig, und ich würde sagen, ihr lieben Leute, esst ja nicht von diesen Zyankali-Kugeln. Wenn ihr sie essen werdet, werdet ihr sterben. Und da gibt's doch Leute, die sagen, ja, jetzt stürzen sie drauf und nehmen das und probieren das aus. Ja, dann wundern sie sich, dass sie sterben müssen. Ist doch ganz logisch. Und genau das ist im Garten Eden passiert. Gott sagt, tut das nicht, ihr werdet daran sterben. Und sie tun das. Und sie essen davon. Und jetzt dürfen wir uns nicht wundern, dass wir alle sterben müssen. Dort im Garten Eden haben wir uns den Tod eingehandelt. Hat ja Gott gesagt, es wird dann geschehen. Das ist der Grund des Todes. Und weil wir selbst alle sündigen, tun wir selbst ein erhebliches Maß dazu, durch unsere eigene Sünde, und darum werden wir auch sterben. Das ist ganz logisch. Das ist die Konsequenz genau von dem, was Gott gesagt hat. Das heißt also, das Leid und der Tod in dieser Welt sind verursacht durch die Sünde. Das kann uns kein Philosoph erklären, auch kein Naturwissenschaftler. Das können wir nur aus der Bibel durch Offenbarung finden. Jetzt leben wir in dieser Welt, in der es Leid und Tod gibt. Und wir beobachten, dass alle davon betroffen sind. Solche, die an Gott glauben, und auch solche, die nicht glauben. Weil es das generelle Urteil Gottes ist über diese Welt, in der wir leben. Es war am 28. September 1994 gewesen, da fuhr das Schiff Estonia über die Ostsee und 852 Menschen wurden in den Tod gerissen. Nur 139 wurden gerettet. Bemerkenswert ist, es waren auf diesem Schiff 21 Schüler und Dozenten einer Bibelschulklasse aus Schweden an Bord. Sie waren in Estland gewesen, haben dort missioniert und waren auf der Rückfahrt. Und auf der Rückfahrt ging das Schiff unter und von diesen 21 Leuten wurden nur 6 gerettet. Also auch diejenigen, die an Gott glaubten, mussten untergehen und sterben. Nicht alle, einige. Und da sind wir bei einem anderen Problem angelangt, nämlich das individuelle Leid. Warum mussten die sterben und die anderen wurden gerettet? Warum? Diese Antwort gibt uns Gott nicht. Das wissen wir nicht. Aber das generelle Urteil über Sünde und des Todes, das wissen wir aus der Bibel, liegt daran, es wird durch die Sünde verursacht. Jetzt sagt jemand, na ja, da kann doch Gott das Leid und den Tod aus der Welt einfach rausnehmen. Kann er doch machen, wenn er allmächtig ist. Gar keine Frage. Das kann er. Nur, was müsste er dann tun? Er müsste das Übel bei der Wurzel packen. Und wer ist das Übel? Das sind wir. Das heißt, wenn Gott das Leid aus der Welt rausnimmt, müsste er uns rausnehmen. Alle, ohne Ausnahme, wir sündigen alle. Er müsste uns alle aus der Welt nehmen. Dann gäbe es keine Sünde mehr. Und Gott hat sich anders entschieden, in seiner Weisheit, in seinem Plan. Er sagt, ich lasse die Menschen auf der Erde, aber ich mache einen Plan, um sie zu erretten, um Sünde zu bezahlen. Weil sie selbst die Sünde gar nicht bezahlen können, darum schicke ich meinen Sohn in die Welt und er wird die Sünde tragen und bezahlen und dann ist ihnen der Weg zum Himmel frei. Sonst, wenn er das nicht tut, wenn dieser Sohn Gottes, Jesus, nicht in die Welt kommt, sind sie alle wegen der Sünde verloren und kommen ausnahmslos in die Hölle. Das müssen wir auch wissen, ein Begriff, der heute ungern noch gebraucht wird und in den Kirchen oft schon gar nicht. Das ist eine ganz große Tragik. Es wird in der Hölle einmal ein riesiges Geschrei geben, davon bin ich zutiefst überzeugt. Und die Leute in der Hölle werden ihre Pastoren anklagen, weil sie nicht gesagt haben, dass es den Ort gibt und auch nicht gesagt haben, wie sie aus der Gefahr rauskommen. Das ist die Tragik unserer Zeit. Und das ist die Tragik des 21. Jahrhunderts, dass man darüber nicht mehr spricht und die Leute ungewarnt an den Ort der Verlorenheit kommen lässt. Ich ärgere mich permanent, muss ich sagen, bei uns in unserer Zeitung in Braunschweig, wenn da ein Pastor so ein paar Zeilen schreibt, die so fast fromm klingen, aber da wird überhaupt das Entscheidende nicht gesagt. Was wird dort gesagt? Sei lieb zu deinem Nachbarn, sei freundlich, nicht wahr? Leih ihm mal einen Spaten und sei hilfsbereit. Ja, das ist doch nicht das Christentum. Was ist das denn? Das kann ich auch beim Roten Kreuz lernen. Dazu brauche ich keinen Pastor. Einen Pastor brauche ich, dass er den Menschen zeigt, wie er in den Himmel kommen kann. Dass er nicht an den Ort der Verlorenheit kommt. Das ist das Entscheidende. Aber das sagt uns Gott. Und er sagt, wir sind von Natur aus auf einem falschen Weg. Wir müssen umkehren. Wir müssen unsere eigene Sünde vergeben kriegen, damit wir in den Himmel kommen. Und das ist die Alternative, warum Gott uns in dieser Welt lässt und uns aus dieser Welt rettet durch seinen Sohn Jesus Christus. Das ist der Punkt. Nicht kompliziert, ganz einfach. Wenn wir uns auf den Weg machen, geschieht das. Und wir dürfen nach Hause gehen und sind gerettet. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Und das ist auch die Erklärung des Leides. Die Philosophie und auch die Theologie beschäftigt sich immer wieder mit der Frage des Leides. Die nennen das die Theodizee-Frage. Und es sind tausende von Büchern geschrieben worden darüber. Und niemand kann die Antwort geben. Die hätten ihre Nase in die Bibel stecken sollen und hätten sie in wenigen Zeilen die Antwort gefunden. Das ist es. Wir sehen schon, die Bibel brauchen wir unbedingt. Wir sind total desinformiert, wenn wir die Bibel nicht lesen. Ich komme zum vierten Argument. Da sagt jemand, an den Gott der Bibel kann ich nicht glauben. Der alttestamentliche Gott ist ein Gott des Blutes und des Krieges. Das ist ein scharfes Argument, würde ich sagen. Es war sogar eine Stelle, steht in der Bibel, da hatte Saul den Auftrag bekommen, ein ganzes Volk auszurotten, die Amalekiter. Und zwar alles. Mann und Frau, ja sogar Säuglinge und das Vieh, alles zu vernichten. Radikal. Alles weg. Die Bibel zeigt uns einen anderen Gott, als wir uns das im Volksmund gemacht haben. Wir reden vom lieben Gott und verniedlichen ihn, das liebe Gottchen. So ungefähr, der liebe Gott, der wird schon alles gerade machen, wird alles gut gehen, der liebe Gott. Aber Wolfgang Borch hatte das richtig beurteilt, obwohl er Atheist war. Er sagte, das ist ein Märchenbuch, lieber Gott, den wir uns zurechtgeschneidert haben. Das stimmt. Wir glauben weithin an einen Märchenbuch, lieber Gott, der alles durchgehen lässt, wo alles prima ist. Aber das stimmt überhaupt nicht. Gott ist nicht ein Märchenbuch, lieber Gott, sondern Gott ist ein Gott des Gerichtes auch. Er hat eine Sintflut kommen lassen, bei der, hören wir genau hin, eine ganze Menschheit ersoffen ist. So muss man es ausdrücken. Eine ganze Menschheit, bis auf 8 Leute, nämlich die Noah-Familie, die wurde gerettet. Aber sonst ist alles versoffen. Alles. Was ist das für ein Gott? Es ist ein Gott des Gerichtes. Und dann wird oft unterschieden, wird gesagt, ja, das ist der alttestamentliche Gott, der hat sich ja total geändert. Im Neuen Testament ist er ja doch der liebe Gott. Weit gefehlt. Im Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 31 steht, schrecklich ist's, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das ist schrecklich. Ich möchte so mit meiner Sünde nicht Gott gegenübertreten. Da will ich sofort vergehen, weil Gott die Sünde richtet und Gott die Sünde hasst. Und so bin ich froh, dass einer für mich eingetreten ist und meine Sünde mir abgenommen hat. Jetzt kann ich diesem Gott begegnen. Jetzt sieht er mich so an, durch seinen Sohn Jesus Christus, als hätte ich nie eine Sünde in meinem Leben begangen. Das ist der Wechsel. Aber dieser Wechsel, der muss stattfinden. Wir brauchen diese Veränderung unseres Lebens, wo wir unsere Schuld abgeben können, wo wir frei werden. Gott ist nicht der liebe Gott, sondern Gott ist ein Gott der Liebe. Das ist was anderes. Liebe heißt eine abgrundtiefe Liebe, die wir Menschen weder verstehen noch ausloten können. Können wir uns vorstellen, dass jemand seinen geliebten Sohn hergibt und ihn auf diese Erde schickt und ihn an einem Kreuz blutig umkommen lässt? um Sünde zu bezahlen. Und das hat Gott getan. Und das ist eine Tat der Liebe. Weil er hier die Sünde gerichtet hat. Ein für allemal. Sodass, wenn wir dorthin kommen, zu dem Kreuz, wir Vergebung empfangen können und damit ewiges Leben gewinnen. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Die nächste Frage, die so gestellt wird, ist, wir sind ja nur ein unbedeutendes Staubkorn in einem riesigen Universum. Also was, ein ganz kleines Fitzelchen, nicht wahr? Das Universum ist so riesig groß, das können wir gar nicht ausloten. Kein Teleskop reicht aus, um die Größe ausfindig zu machen. Aus diesem Grunde sagte Kant, die Größe des Universums vernichtet unsere Wichtigkeit. Und wenn das Universum so riesig groß ist und das Staubkorn Erde, uns kann man ja kaum wiederfinden im Universum, dann ist unsere Wichtigkeit dahin. Dieser Mann hätte die Bibel zur Hand nehmen müssen und darin lesen sollen. Da wäre ihm aufgefallen, dass dort steht im Psalm 8, wenn ich sehe die Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht, denn Gott, und mit Ehre und Schmuck hast du ihn gekrönt. Wir stehen im Mittelpunkt des Interesses Gottes. Die Frage ist nicht die Geometrie des Weltalls, sondern die Frage ist, was ist das zentrale Interesse Gottes? Und das sind wir. Für uns hat er seine Liebe investiert. Für uns hat er seinen Sohn gegeben. Um uns kümmert er sich. Stellen wir uns einmal vor, Gott hätte 27 Sterne gemacht. Die Erde und dann darum 27 Sterne. Was würden wir sagen? Na, was ist das für ein popliger Gott? Bei 27 Sternen hört er auf, hätte er nochmal 38 machen können oder 78, dann wäre es ein bisschen mehr gewesen. Und genau das, um dieses Argument nicht zu haben, macht Gott ein Riesenuniversum mit 10 hoch 25 Sternen, die kein Mensch mehr zählen kann. Damit wir etwas erahnen durch Betrachtung der Schöpfung, wie groß und gewaltig diese Schöpfung ist, was für ein Herr dahinter steht. Das ist der Grund. Und darum steht im Psalm 19, die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Die reden davon, von der Größe Gottes. Unsere Wichtigkeit wird nicht vernichtet, sondern unsere Wichtigkeit wird geradezu emporgehoben, weil Gott sagt, das mache ich für euch. Ich will euch zeigen, wer ich bin. Dass ihr an mich glauben könnt, mit großer Berechtigung. Ich komme zum sechsten Argument, wie auch sehr häufig gehört, es gibt so viele Religionen. Und wenn wir einmal alle zusammenzählen würden auf der ganzen Welt, was die Leute alles glauben, das kam ja so schön auch vorhin im Anspiel zum Ausdruck, dann gibt es tausende von Religionen. Und wir Menschen stehen davor und sagen, ja, welche ist die richtige? Was können wir denn glauben? Welcher Weg führt er nun nach Hause? Mit dieser Frage haben sich viele beschäftigt, auch Lessing, der die Ringparabel erfunden hat. Und es war zur Zeit der Aufklärung, wo man sich ganz bewusst gegen die Bibel gewandt hat und gegen die eindeutige Aussage, dass nur Gott uns in den Himmel bringen kann. Da hat Lessing die Ringparabel erfunden, wo er sagt, da sind drei Ringe, die sehen völlig gleich aus. Und er meinte drei Religionen damit. Und es hieß, nur ein Ring kann selig machen. Und dann kommt die Schlussfolgerung in der Ringparabel. Wir können nicht sagen, welches der echte Ring ist. Wir müssen warten bis nach dem Tod. Und das ist die Antwort des Teufels. Du musst warten bis nach dem Tod. Dann wirst du es wissen. Aber Gott sagt, heute musst du es wissen. Heute ist der Tag. Ich muss heute wissen, ob ich in den Himmel komme. Nicht nach dem Tod, das ist zu spät. Nach dem Tode können keine Entscheidungen mehr getroffen werden. Es ist zu spät. Es geht nicht. Aber wie finden wir die Antwort? Wer wirklich eine echte Antwort haben will, der kann sie ablesen am Kreuz von Golgatha. Als Jesus das Kreuz vor sich sah, war er im Garten Gethsemane. Und wenn wir die Texte im Neuen Testament lesen, da steht, dass er Blutstropfen hatte, der ausschwitzte. Blutstropfen. Habe ich noch nie geschwitzt. Aber er, bei ihm war es so. Da sehen wir, mit welch einem Zittern und Zagen er das Kreuz vor sich hatte. Und dann hat er gebetet. Vater, wenn es möglich ist, denn zu einem anderen Weg weist, damit Menschen in den Himmel kommen können, dann sag es. Dann muss ich nicht an das Kreuz. Was hat der Vater gemacht? Er hat nichts gesagt. Überhaupt nicht geantwortet. Dann betet Jesus ein zweites Mal. Vater, ist es möglich? Hast du eine Möglichkeit, dass dieser Kelch vorübergeht? Der Vater antwortet wieder nicht. Auch beim dritten Mal nicht. Und so ging er an das Kreuz. Er wusste es auch, dass es keine andere Lösung gibt als das Kreuz. Und aus diesem Grunde hielt er durch, ging an das Kreuz. Und dann hat er als letztes gesagt, es ist vollbracht. Damit war die Erlösung des Menschen geschaffen. Von da an wissen wir, wie wir in den Himmel kommen, durch Jesus. Und dann hat er zu den Jüngern gesagt, nun geht hinaus in alle Welt und verkündigt diese Botschaft, dass die Menschen ewiges Leben finden. Sagt es allen Völkern, wo ihr hinkommt, egal welcher Religion sie das schon haben. Sagt es ihnen, denn das ist der einzige Weg, der nach Hause geht. Wenn irgendeine Religion retten könnte, hätte Gott doch im Garten Gethsemane gesagt, schickt die Leute doch nach Osten, nach Indien. Da haben sie schon fertige Religionen. Da gibt es den Buddhismus, da gibt es den Hinduismus. Sagt den Leuten, sie sollen das tun, was dort gesagt wird, und dann kommen sie in den Himmel. Hat das der Vater gesagt? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und daran können wir am Kreuz ablesen, dass keine Religion rettet. Und da können sich noch so viele in die Luft jagen mit Selbstmordbomben und was weiß ich alles. Sie werden nicht in das Paradies kommen. Das ist ein Flug in die Hölle. Das muss ich ganz deutlich sagen. Weil der Weg des Kreuzes umgangen wird. Das ist ja gerade das Prinzip. Das Kreuz wird umgangen in allen Religionen. Das mögen sie alle nicht. Das ist der Stein des Anstoßes, dieses Kreuz. Und darum sind und bleiben sie auch alle verloren. Das ist die Tragik. Ob es uns passt oder gefällt, ist eine ganz andere Sache. Wir leben in einer Zeit der multikulturellen und multireligiösen Gesellschaft und sind noch sogar stolz drauf, die Politiker. Nun, was das Zusammenleben anbetrifft, finde ich das gut, dass wir friedlich zusammenleben. Aber wenn es um die Frage des Heils geht, wie wir nach Hause kommen können, wie wir ewiges Leben finden, da gibt es keinen Kompromiss. Da bleibt die Aussage Jesu wahr, wenn er sagt, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Niemand. Ohne Ausnahme. Und in Apostelgeschichte 4, Vers 12, da lesen wir, in keinem anderen ist das Heil, ist auch kein anderer Name dem Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden. Wenn es eine andere Methode gibt, selig zu werden, dann wäre dieses Wort der Bibel gelogen. Das ist die Konsequenz. Wer so etwas lehrt und so etwas sagt, es gibt noch andere Möglichkeiten, der straft die Worte Jesu Lügen. Aber er ist die Wahrheit in Person. Ihm können wir glauben. Ich glaube ihm. Genau das, was er sagt. Und darum verkündige ich genau das, was uns hilft. Ob es uns passt, zunächst einmal oder nicht, ist eine andere Frage. Aber dadurch rappeln wir uns auf in unserem Denken und machen uns auf den Weg. Und das wird uns helfen. Das ist gut. Die siebte Frage. Viele Menschen haben noch nie etwas von dem Evangelium gehört. Haben wir sicher schon gehört, die Frage. Nun gut, wenn so viele Menschen das nie gehört haben, meinetwegen im Dschungel vom Amazonas oder sonst irgendwo, dann kommen die ja einfach so in den Himmel. Sie sind ja nicht schuld daran, dass sie es nicht gehört haben. Wie beantworten wir eine solche Frage? Nun gut, das kriegen wir ja durch Nachdenken schnell raus. Stellen wir uns einmal vor, da gibt es einen Stamm im Amazonasgebiet, da ist noch nie ein Mensch hingekommen. Die haben nie das Evangelium gehört, die haben nie eine Bibel gehabt, die haben nie etwas davon zu hören bekommen. sind die nun alle gerettet? Das heißt, werden sie alle in den Himmel kommen? Wie ist das eigentlich? Das können wir uns schnell überlegen. Wenn ein Missionar hingeht zu einem solchen Stamm, dann wissen wir aus Erfahrung, dass nur einige, nachdem das Evangelium gepredigt wird, das auch annehmen werden. Nur einige. Vielleicht von den 200, 10, wenn es hochkommt, vielleicht 20. So viele werden das Evangelium annehmen und die werden natürlich gerettet werden. Die werden wir im Himmel wiedersehen, weil die eine Entscheidung getroffen haben und die anderen nicht. Was ist also die Wirkung, dass der Missionar dorthin gegangen ist? Ist die Wirkung etwa so, nehmen wir an, es werden 20 gerettet, dass 180 dadurch verloren gehen, weil ein Missionar gekommen ist? Na, mit Sicherheit nicht. Denn das Evangelium dient ja dazu, dass wir gerettet werden und nicht damit wir verloren gehen. Das Evangelium ist die Botschaft, die uns übermittelt wird, dass wir selbst Rettung finden, dass wir selbst in den Himmel kommen. Und daran können wir ablesen, unser Grundzustand, der Grundzustand des aller Menschen ist aufgrund der Sünde, dass wir von Gott getrennt sind. Egal, in welchem Land wir leben, wir machen uns manchmal, diese Leute, die ja so urteilen, die machen sich Sorgen um die Leute, die im Amazonas leben. Und die denken gar nicht an ihren Nachbarn. Denn der lebt auch ohne Gott. Und der Arbeitskollege oder wer auch immer. Das interessiert sie überhaupt nicht. So machen es ja die meisten Zeitgenossen um uns herum. Wenn wir sie fragen würden, wenn wir auf die Straße gehen würden und würden fragen die Leute, hast du dich einmal zu Jesus Christus bekehrt? Und wir sagen, was ist das denn? Noch nie gehört. Vielleicht so, wie wir es hier in dem Spiel gehört haben, ich gehe jeden Sonntag zur Kirche und singe im Chor. Aber das ist ja nicht Entscheidung für Jesus. Das ist irgendeine Tätigkeit. Ist ja gar nicht schlecht, aber sie rettet nicht. Was uns rettet, ist eine Entscheidung unseres Lebens für Jesus. Das rettet uns. Denn das hat Gott gesetzt. Wenn wir das so beurteilen, diese Leute in dem Stamm, müssen wir noch etwas genauer hinsehen, um diese Sache richtig beurteilen zu können. Wie war das eigentlich mit Hiob? Hiob, das Buch Hiob ist eines der ältesten Bücher der Bibel. Der Hiob kannte noch nicht mal die Gebote Gottes. Die gab es ja erst am Sinai. Hiob wusste überhaupt nichts von Jesus. Ja, was ist denn mit dem Mann? Wo kommt der denn hin? Im Himmel oder in die Hölle? Der kommt in den Himmel. Denn er tat das, was er zu seiner Zeit wusste von Gott. Was Gott ihm per Gewissen oder wie auch immer gesagt hat, darin war er gehorsam und er war ein von Gott geschätzter Mann. Den werden wir im Himmel sehen. Wie ist es mit David? David wusste zwar schon die Gebote, aber er kannte den Herrn Jesus noch gar nicht. Aber wir sehen bei David, er tat das, was er damals von Gott wusste. Danach hat er gehandelt und gelebt und darum werden wir den David auch im Himmel sehen, obwohl er nicht an den Herrn Jesus geglaubt hat. Aber wie ist das mit uns? Wir haben die weitreichendste Information. Die geht weiter als das, was Hiob gewusst hat oder auch was David gewusst hat. Haben wir das gedacht, dass wir mehr wissen als David? Mit Sicherheit. Der Jesus sagt in Lukas 12, Vers 48, denn welchem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und welchem viel anbefohlen ist, von dem wird man viel fordern. Das ist der Maßstab im Gericht Gottes. Der Hiob hat nicht viel gewusst, aber das wenige, was er wusste, umgesetzt. Er war treu darin und darum wird er im Himmel sein. Und das tat der David auch, so recht und schlecht. Aber er hielt sich an Gott. Heute haben wir die weitgehendste Offenbarung, nämlich das Evangelium. Und darum wird uns Gott nach dem Evangelium richten. Gott hat uns gesagt, du hast das Evangelium von Jesus Christus. Wenn du dich bekehrst zu Jesus, wirst du gerettet. Das ist der Maßstab, nach dem du gerichtet wirst. Nicht wie oft du zum Chor gehst, nicht wie oft du dem Nachbarn hilfst, nicht wie viele guten Taten wir tun. Der Maßstab ist einzig und allein der Glaube, der verbindliche Glaube an den Herrn Jesus und ihm nachzufolgen. Das ist das, was uns in den Himmel bringt. Das ist die weitgehendste Offenbarung. Und diese Offenbarung kann man darlegen in einer einzigen Stunde. Ja, einer halben Stunde sogar schon. Heute, wer heute hier bei dem Frauenfrühstück war, der weiß am Ende mehr als Hiob und David zusammengenommen. Weil wir das Evangelium gehört haben. Weil wir gehört haben, was uns rettet. Was uns augenblicklich hier und heute retten kann. Das ist großartig. Das ist weitreichend. Darum können wir handeln. Darum können wir entscheiden. Ich komme zum achten Argument. Die Christen sind auch nicht besser. Gutes Argument. Sogar richtig. Bestimmt. Die Christen sind auch nicht besser. Wobei man noch unterscheiden muss, wer ein Christ ist und wer nicht. Leute verwechseln oft das, was in der Kirchengeschichte passiert ist, mit Christen. Die Leute, die die Kreuzzüge veranstaltet haben, da wird gesagt, das waren Christen. Das waren keine Christen. Das waren Gauner und Ganoven waren das. Der Weltgeschichte. Haben die Weltgeschichte besudelt mit Blut. Das ist das Urteil. Sie waren nicht Christen. Sie haben überhaupt nicht nach dem gehandelt, was in der Bibel steht. Also die stehen ganz außen vor. Sind sowieso verloren. Aber es sind auch solche, die Christen sind, die sich bekehrt haben und doch hier und da in ihrem Leben Mängel haben. Und er steht im Petrusbrief, denn es ist Zeit, dass anfange das Gericht an dem Hause Gottes, wenn aber zuerst an uns, was willst für ein Ende nehmen mit denen, die dem Evangelium Gottes nicht glauben. Und in 2. Korinther 5, Vers 10 steht, denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auch die Christen. Wir werden auch Rechenschaft ablegen müssen über unser Tun. Aber letztlich diejenigen, die sich entschieden haben, die auch Rechenschaft abgeben müssen, am Ende werden sie gerettet sein. Es ist letztlich das Preisgericht, was hier beschrieben wird. Ich habe einmal im Gefängnis gepredigt und hinterher hatte ich ein Gespräch mit einem Gefangenen und ich fragte ihn so, ich sagte, sagen Sie mal, warum sind Sie eigentlich hier? Da sagt er, wissen Sie, ich hatte einen Streit mit meiner Frau gehabt. Aber ich sage, das habe ich auch schon gehabt, muss ich ehrlich zugeben. Das gibt es schon mal, ne? Kann man manchmal nicht verhindern. Aber dann versöhnt man sich wieder, ist wieder alles in Ordnung. Naja, sagt er, es war noch anders, ich hatte einen Hammer in der Hand. Ich sage, habe ich auch schon gehabt. Und ich habe mal einen Nagel in die Wand geklopft, um ein Bild dran zu hängen. Ich sage, deswegen bin ich auch noch nicht ins Gefängnis gekommen. Ja, sagt er, meine Frau ist dabei gestorben. Aha, ich sage, Sie haben den Hammer genommen und haben Ihre Frau erschlagen. Warum sagen Sie es nicht gleich so? Und in dem Moment, als das klar war, er hat sie erschlagen, da zeigt er auf einen anderen und sagt, schauen Sie mal da hinten, der hat zwei erschlagen. Ich bin doch noch besser. Der hat zwei, ich habe nur halb so viel. Und so machen wir Menschen das. Wir finden immer noch jemanden, der schlechter ist. Das wird nie das Problem sein. Wir stehen aber vor Gott nicht im Vergleich zu anderen, sondern wir stehen selbst alleine im Urteil Gottes. Das neunte Argument. Ich hatte eine solche Veranstaltung, wie heute auch hier. Und ich hatte eingeladen, das tue ich immer, nach jeder Veranstaltung lade ich ein, wer eine Entscheidung für Christus treffen will, der kann in einen extra Raum kommen, da werde ich das erklären. Und es waren einige gekommen. Und dann saß da eine junge Frau mir gegenüber, ich schätze so 21. Und ich sagte, ich freue mich, dass Sie gekommen sind und dass Sie sich heute hier auch entscheiden wollen. Nein, nein, sagt sie, das will ich nicht. Oh, ich sage, das habe ich etwas undeutlich erklärt, dass das nicht richtig rüberkam. Doch, doch, sagt sie, ich habe alles verstanden, aber ich will es dennoch nicht. Ich sage, das müssen Sie mir erklären, warum nicht? Naja, sagt sie, hören Sie, ich bin noch so jung. Ich kann mich ja immer noch entscheiden, wenn ich einmal sterben werde. Ich sage, Sie irren. Gott macht dieses Geschäft gar nicht mit. Sie werden diese Chance gar nicht bekommen. Wer sich so etwas ausrechnet und sagt, ich mache jetzt diesen Handel mit Gott, kurz vor meinem Tode entscheide ich mich. Das wird gar nicht sein. Sie werden vielleicht mit dem Auto gegen einen Baum fahren oder werden eine Krankheit bekommen, wo Sie gar nicht mehr denken können. Jedenfalls, eines kann ich Ihnen versichern, dieses Spiel macht Gott nicht mit. Wenn Sie das Evangelium gehört haben, dann heißt der Ruf Gottes, jetzt bin ich gemeint, jetzt komme und triff die Entscheidung. Außerdem kommt noch hinzu, in so jungen Jahren, die Bibel spricht davon, dass unser Leben Frucht bringen soll für die Ewigkeit. Unser Leben wird einmal bewertet werden von Gott. Und das, was wir in seinem Namen erwirkt haben, das nennt die Bibel Frucht. Und das wird gelohnt werden. Selbst wenn wir ein Glas Wasser jemandem weitergereicht haben im Namen Jesu, es wird nicht ungelohnt bleiben. Also es lohnt sich, für diesen Herrn zu wirken in dieser Welt. Wenn man 21 ist, hat man noch ein langes Leben vor sich. Wie viel Frucht kann man wirken? Großartig. Ich habe mich erst mit 35 Jahren bekehrt. Wie viel ist mir entgangen in meinem Leben? Ich hätte mich früher bekehren sollen. Aber da war keiner, der es mir klar gesagt hat. Das war das Problem. Und so geht es vielen Leuten. Es kommt darauf an, dass wir es hören und dass wir es dann wissen. Letzte Frage. Ja, mit dem Tod ist alles aus. Alles vorbei. Bleiben nur noch ein paar Knochen übrig, dann ist alles zu Ende. Ein Dichter hat einmal gesagt, der Tod geht zwei Schritte hinter uns her. Das Leben besteht darin, dass wir den Vorsprung einhalten. Wir sehen, das ist dichterische Aussage. Das ist nicht das, was die Bibel sagt. Die Bibel hat einen anderen Bezug zum Thema Tod. Im Römerbrief lesen wir, leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Das ist ein anderer Bezug. Das heißt, egal ob wir leben oder sterben, wir sind in seiner Hand. Wenn wir uns entschieden haben, dann ist die Angst vor dem Tod genommen. Natürlich gehen wir alle einmal durch das Tal des Todes durch. Aber im Psalm 23 steht schon, dann wird einer neben mir stehen. Und was macht er? Er nimmt mich bei der Hand und führt mich zum Vater, zum Himmel. Der Tod hat den Schrecken verloren durch den Sieg Jesu. Wir werden durch seine Kraft auferstehen und dann bei ihm sein, ewig. Wenn wir in diesem Leben die Entscheidung getroffen haben, die richtige Entscheidung getroffen haben. Die gute Botschaft des Evangeliums besteht nicht darin, dass es kein Gericht gibt und dass es keine Hölle gibt, sondern die gute Botschaft des Evangeliums besteht darin, dass uns gesagt wird, wie wir aus der Schusslinie der Hölle herauskommen. Das ist das Evangelium. Und dazu muss man aber zunächst erstmal wissen, dass man auf einem verlorenen Weg ist, um gerettet zu werden. Und die Bibel sagt, wir alle sind verlorene Leute und sind unterwegs auf dem breiten Weg, der zur Verdammnis führt. Und das Evangelium von Jesus ist die einzige Möglichkeit, um von diesem Weg auszuscheren und das ewige Leben zu finden. Und das ist möglich an einem einzigen Tag, wo wir uns auf den Weg machen. Und diese Einladung gilt für uns alle. Und darum gehe ich so gerne hinaus mit dieser Botschaft, weil diese Botschaft rettet. Aber wir müssen zunächst Klarheit haben. Die Klarheit wird in unserer Zeit durch viele Dinge vernebelt. Der Ernst der Hölle wird weitgehend den Zeitgenossen genommen durch falsche Lehren. Und darum muss ich mit aller Entschiedenheit etwas gegen solche Irrlehren sagen, weil sie alle falsch sind. Da gibt es Leute, die sagen, naja, das ist schon ganz schön schlimm, wenn man da ewig verloren geht. Und da haben sie etwas erfunden. Das ist die Fegefeuerlehre. Was ist das für eine Lehre? Das Fegefeuer, sagt man, das ist so ein Zwischenaufenthaltsort. Da kommt man hin, nicht wahr? Da wird man gebrutzelt, nicht wahr, eine gewisse Zeit. Und da kann man auch etwas für tun. Man kann opfern und alles Mögliche kann man tun, um die Zeit zu verkürzen. Und dann kommt man irgendwann doch noch in den Himmel. Weit gefehlt. Es ist eine menschliche Erfindung, die keine Basis in der Bibel hat. Und darum ist sie falsch. Abgrundtief falsch, denn die Bibel sagt, in dem Augenblick, wo wir in den Tod kommen, ist alles für uns entschieden. Alles. Es gibt keine Umkehr mehr. Keine Möglichkeit. Eine weitere Lehre, die sehr verbreitet ist, ist die sogenannte Allversöhnungslehre. Klingt wunderbar. Und damit wird gesagt, irgendwann einmal, wenn man durch viele Gerichte hindurchgegangen ist, werden sie alle gerettet werden. Hitler und Stalin, sie werden einmal alle im Himmel sein. Egal, was sie gemacht haben. Ja, letztlich sogar der Teufel. Eine unvorstellbare Lüge ist das. Nirgendwo findet das Anhalt in der Bibel. Die Bibel sagt, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, da bleibt der Zorn Gottes über ihn. Bleibt, steht dort. Das müssen wir sagen, das müssen wir auch wissen. Wir müssen wissen, worauf wir uns einlassen, wohin wir zugehen. Lassen Sie alle diese Irrlehren fahren und schauen Sie nur, was die Bibel sagt. Da finden wir die Antwort. Aber diese Antwort ist auch wunderbar, sie ist grandios geradezu. Ich kann so kommen, wie ich bin und kann mich heute entscheiden. Und dann weiß ich ja, dass ich in den Himmel komme. Da muss ich nicht irgendwelche Mätzchen machen. Das ist Evangelium pur. Das ist etwas, was uns wirklich retten kann. Dann sollten wir es doch tun. Was hält uns davon ab? Ich hatte vor einiger Zeit eine Veranstaltung in einer Stadthalle. Und am Ende, als dann alle schon gegangen waren, ich hatte noch einige Gespräche, da war dort eine Frau, die so die Mikrofone in der Halle aufgestellt hatte und dann die Türen abschließen wollte und all die Dinge. Und dann war ich ganz zum Schluss noch mit ihr und habe ich ihr gesagt, ich habe beobachtet, wie Sie alles so gut organisiert haben. Ich möchte Ihnen dafür danken und möchte Ihnen dieses Buch schenken. Fragen, die mir wieder gestellt werden. Dann nimmt sie das Buch zur Hand, blättert einmal auf. Da sagt sie, ach, das ist ja ein christliches Buch. Ich sage, ja, ist ein christliches Buch, stellen Sie sich vor. Und dann sagt sie, ja, wissen Sie, mit dem Christentum, da bin ich lange fertig. Da will ich nichts mehr mit zu tun haben. Oh, ich sage, das müssen Sie mir erklären. Warum das? Ja, sagt sie, stellen Sie sich vor, mein Bruder, in jungen Jahren ist der schon an Leukämie gestorben. Der hatte ein wunderbares Leben vor sich, hätte er haben können. Und nun reißt ihn dieser Gott aus dem Leben heraus. Das verstehe ich nicht. Ich will mit diesem Gott nichts zu tun haben. Oh, ich sage, ich kann mit Ihnen mitfühlen. Das verstehe ich auch nicht. Schade, sage ich. Ich habe keine Antwort darauf, warum gerade er so früh sterben musste. Das wissen wir nicht. Ich sage, wissen Sie, dieses Buch hier, das habe ich geschrieben, da sind die Fragen beantwortet, die wir beantworten können, wo wir genau die Antwort wissen. Die können Sie nachlesen, die sind biblisch abgesichert, das stimmt. Aber ich sage, eigentlich müsste ich ein zweites Buch schreiben. Nämlich ein Buch mit dem Titel Fragen, die ich nicht beantworten kann. Und da würde Ihre Frage auch vorkommen. Da sagt sie gleich, wissen Sie, das brauchen Sie gar nicht erst zu schreiben, das ist gar nicht, das liest ja doch keiner. Ich sage, Sie haben recht, ich schreibe es auch nicht, keine Sorge. Und so kamen wir weiter ins Gespräch, aber ich sage, diese Fragen, die hier drin stehen, da können Sie darauf verlassen, das steht in der Bibel. Und ich sage, Sie werden auch einmal am Tor der Ewigkeit stehen. Und dann müssen Sie wissen, wo Sie hingehen. Und dann auf einmal, da wurde sie sehr aggressiv und sagte, wissen Sie, ich will Ihnen sagen, warum ich noch mit dem Christentum fertig bin. Es hat in der Geschichte Ketzerei gegeben. Es hat Inquisition gegeben. Es hat Hexenverbrennung gegeben. Es hat Kreuzzüge gegeben. Und das ist alles im Namen des Christentums gemacht worden. Oh, ich sage, Sie haben recht. Das ist unvorstellbar traurig. Das ist zutiefst Sünde. Von Gott zutiefst verachtet. Auch wenn das Päpste und Bischöfe und Pastoren und Priester und was weiß ich waren, die das gut geheißen haben. Das spielt keine Rolle. Sie stehen alle in der Verantwortung vor Gott. Ich sage, da machen Sie sich keine Sorge. Das ist das Problem nicht. Da staunte sie, dass ich auf einmal Partei für sie ergriff, dass sie es richtig gesagt hat. Ich sage, das stimmt. Und dann sagte ich, wissen Sie, ich will Ihnen mal eine kleine Geschichte erzählen, die Ihnen vielleicht hilft. Ich sage, die Geschichte habe ich mal gelesen, das ist schon, ich glaube, sage mindestens 20 Jahre her. Darum weiß ich jetzt die Zahl nicht mehr genau. Da hat sich Folgendes ereignet. Das war in Rumänien gewesen, als die Rote Armee einmarschierte während des Zweiten Weltkrieges und sie dort gesiegt haben. Und dann haben sie gesehen, dass in einer Kirche, ich sage die Zahl, weiß ich nicht mehr, vielleicht so 100 Leute versammelt waren. Und da kommt ein Offizier, ein russischer Offizier in die Kirche rein mit einer Maschinenpistole und da sagt er, so, jetzt ist die Zeit des Kommunismus angesagt. Euch Christen können wir nicht mehr gebrauchen. Und ich habe auch schon überlegt, was ich mache, ihr werdet jetzt alle erschossen. Aber er sagt, ich gebe euch eine Chance. Wenn ihr widerruft und damit nichts mehr zu tun haben wollt, da ist die Tür, dann könnt ihr aufstehen und gehen. Naja, so stand der eine auf, der andere auf, die gingen zur Tür. Andere schlossen sich an. Immer leerer wurde die Kirche. Zum Schluss saßen noch 10 Leute da. Die wollten nicht rausgehen. Sie blieben dabei, dass sie an Jesus glaubten. Was macht der Offizier? Er nimmt sein Maschinengewehr, legt's hin und sagt, jetzt können wir zusammen beten. Die Pflaumen sind wir alle los. Jetzt ist übrig geblieben, was echt ist. Wissen Sie, was die Frau sagt? So eine will ich werden. Genau das. Echt. Das Echte suche ich, nicht das Falsche.